Wir haben heute Morgen dieses aktuelle Thema, immer aktuelle Thema, moderne Psychologie und die Bibel vor uns. Mein Referat ist in folgende vier Themenblöcke aufgeteilt. Unter erstens möchte ich ein paar wichtige Begriffserklärungen an den Anfang stellen. Dann kommt der längste Teil. Zweitens zur Geschichte der modernen Psychologie. Unser Ansatz heute Morgen ist wahrscheinlich deutlich anders, als wie man an die Psychologie herangeführt wird, wenn man ein Studium macht, um später Lehrer zu werden oder im sozialen Bereich zu arbeiten. Denn da hört man von hier etwas, von dieser Theorie etwas und von da etwas. Aber normalerweise wird uns die Psychologie bei diesen Ausbildungsgängen nicht so präsentiert, wie sie entstanden ist und sich Schritt für Schritt entwickelt hat bis heute. Sie werden sehen, dass aber gerade diese Art des Herangehens uns ganz entscheidende Einsichten in die Psychologie geben wird. Und drittens wollen wir uns dann der Frage widmen, welches ist die beste Therapie? Es gibt heute 300 bis 400 verschiedene Therapierichtungen. Welche ist die beste? Darüber haben sich Psychologen viele Gedanken gemacht und geforscht. Schließlich möchte ich unter viertens dann noch ein paar wichtige Dinge sagen über biblische Seelsorge und seelische Gesundheit. Das ist aber nicht der Hauptpunkt, dieser letzte Abschnitt. Das ist eher ein Punkt, der weiterführen würde zu einem neuen Referat, ja? Einfach der Vollständigkeit halber, denn unser Hauptthema ist eben moderne Psychologie im Licht der Bibel und nicht, was ist biblische Seelsorge. Nun erstens Begriffserklärungen. In dem Wort Psychologie steckt das Wort Psyche drin, was eben von dem griechischen Wort Psyche herkommt. Es bedeutet einfach Seele. Bei den alten Griechen auch Leben. Seele oder Leben. Die Psychologie ist also, wie der Name sagt, die Wissenschaft. Logos bedeutet Wort und Wissenschaft. Die Wissenschaft von der Seele. Der Psychologe ist also ein Spezialist im Gebiet der Wissenschaft von der Seele. Nun spricht man auch von Psychiatrie. Dieses Wort kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet Heilung der, gemeint ist, kranken Seele. Der Psychiater ist also der Seelenarzt. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem Psychologen und dem Psychiater. Der Psychologe macht ein Universitätsstudium in Psychologie und schließt dann ab eben als Psychologe. Aber um Psychiater zu werden, muss man zuerst Medizin studieren. Die Psychiatrie ist dann eine Spezialausbildung als Mediziner, nachdem man bereits in allgemeiner Medizin abgeschlossen hat. Und so verwundert es auch nicht, dass Psychologen und Psychiater oft auf unterschiedliche Art an das Thema der Seele herangehen. Einfach vom unterschiedlichen Hintergrund her. Womit beschäftigt sich überhaupt die Psychologie? Nun, mit allen möglichen Fragen, die mit der Seele, mit der Psyche zusammenhängen. Zum Beispiel, warum erwachen Mütter nicht, wenn nachts ein Düsenjet über das Haus fliegt? Aber in derselben Nacht erwachen sie sehr wohl, wenn ein kleines Kindlein im Nebenzimmer weint. Was geht da vor? Oder man stellt sich die Frage, was geschieht eigentlich, wenn Kinder in der Schule lernen? Wie lernen Kinder? Wie nehmen sie Wissensstoff auf? Warum gibt es Kinder, die sind ganz zappelig dauernd und können sich nicht konzentrieren. Aber dieselben Kinder, manchmal unter ganz bestimmten Umständen, haben dann überhaupt keine Mühe, sich zu konzentrieren. Was geht in den Menschen vor bei all diesen Abläufen? Oder woran liegt es, dass ein Kind musikalisch ist? Wo ist das verankert? Was hat das mit dem Gehirn zu tun? Ändert sich die Gehirnentwicklung, wenn ein Kind Musikunterricht nimmt oder wenn es keinen Musikunterricht nimmt? Das alles sind Fragen, mit der sich die Psychologie beschäftigen kann. Und viele tausend andere. Nun, immer noch unter Begriffserklärungen möchte ich jetzt etwas sagen über die Bibel. Denn unser Thema heißt ja moderne Psychologie im Licht der Bibel. Vielleicht haben Sie sich gefragt, ja, warum ausgerechnet im Licht der Bibel? Man könnte ja auch einen Vortrag halten über moderne Psychologie im Licht des Kommunismus. Nicht wahr? Oder moderne Psychologie im Licht des Buddhismus und so weiter. Nun, zwischen Psychologie hier im Abendland und der Bibel besteht natürlich ein enger Zusammenhang. Denn wenn früher, in früheren Zeiten jemand irgendwelche seelischen Nöte und Probleme hatte, wo ging er hin? Natürlich zu einem Seelsorger. Ja? Also zu einem Mann, der sich in der Bibel auskennt oder mindestens auskennen sollte und der Antworten geben kann auf bestimmte konkrete Nöte im Leben aus der Sicht Gottes. Ja? Also ein Seelsorger, früher darunter verstand man normalerweise einen Theologen. Aber heute, wenn jemand in unserer Gesellschaft seelische Nöte hat, die sind ja nicht rar geworden in der modernen Welt, ganz im Gegenteil. Wo geht er hin? Nun, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft gehen dann nicht mehr zum Seelsorger, sondern zum Psychiater oder zum Psychologen. Man kann also sagen, die moderne Psychologie hat in praktischer Hinsicht die frühere Seelsorge abgelöst im Abendland. Und darum ist es durchaus angebracht, eben nachzudenken über moderne Psychologie im Licht der Bibel. Nun, was sagt die Bibel über sich selbst? Die Bibel betrachtet sich als Gottes Offenbarung. In 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift, mit dem alle meint er nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Ausdruck im Grundtext, im Griechischen, von Gott eingegeben, lautet Theopneustos. Wörtlich von Gott gehaucht. Nicht wahr? Wenn ich jetzt spreche, kann ich nur sprechen, wenn der Hauch durch den Atemkanal fließt. Ohne den Atem, ohne die Luft im Atem, im Sprechkanal kann ich nicht kommunizieren. Und nun, wenn es heißt, die Heilige Schrift, die ganze Heilige Schrift ist von Gott gehaucht, so bedeutet dies, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Die Bibel behauptet von sich, dass sie vollkommen und irrtumsfrei ist, auch wenn sie über die Natur, über die Geschichte und eben auch über die Seele des Menschen spricht. Nun, ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt auch glauben. Ich möchte nur einfach unter den Begriffserklärungen deutlich machen, welchen Anspruch die Bibel auf sich selbst erhebt. Nun kommen wir zu unserem zweiten Teil, der am längsten dauern wird, zur Geschichte der modernen Psychologie. Die Psychologie ist eine junge Wissenschaft. Es gibt sie erst ab circa 1873. Sie sind vielleicht erstaunt. Nicht wahr? Jahrhunderte zuvor erforschte der Mensch den Raum um sich herum. Und so hat sich die Astronomie, die moderne Astronomie entwickelt, die moderne Physik. Ich habe hier auf der Folie ein paar Hinweise auf wichtige Leute wie ein Kepler, 1571 bis 1630, als wichtiger Astronom, dann Galilei, 1564 bis 1642, Weiter Newton als ein großer moderner Physiker, modern im weitesten Sinn des Wortes, nicht wahr? 1643 bis 1727. Die modernen Wissenschaften haben sich ja am Ende der Renaissance und ganz besonders in der Reformationszeit entwickelt. Übrigens wurde die Entwicklung der Wissenschaft ganz besonders durch die Reformatoren gefördert, weil die Reformatoren sich gesagt haben, die Bibel ist Gottes Offenbarung, aber auch die Natur ist Gottes Offenbarung. Gott ist der Schöpfer. Diese ganze Ordnung, die wir in der Natur erkennen können, offenbart denselben Gott, der sich in der Bibel offenbart. Und darum sollten wir Menschen eben Wissenschaft betreiben, denn wir erfahren so etwas über die Herrlichkeit Gottes als Schöpfer. Übrigens, die barocke Musik hat sich aus diesem Gedanken entwickelt. Sie haben ganz am Anfang einen Satz gehört, sich angehört aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 2 von Bach. Sie merken, diese Melodien sind nicht solche Melodien, wie Sie sie vielleicht in der Dusche normalerweise pfeifen oder singen. Die Themen sind eigentlich richtig, könnte man sagen, architektonisch gebaut. Ja, so strukturiert. Und das kommt von daher, die Musik im Barock sollte eine Abbildung sein der Ordnung Gottes in der Natur. Gerade unter dem Eindruck der Entdeckungen von Galilei, Kepler und Newton wurde so komponiert. Man wollte also Gott verherrlichen durch die Musik, indem man diese Ordnung, wie man sie in der Natur sieht, in der Musik zum Lobe Gottes quasi als Kopie zum Ausdruck brachte. Also diese Musik ist in dem Sinn zutiefst, könnte man sagen, kreationistisch. Nun, es dauerte noch lange, bis der Mensch begann, sich wissenschaftlich mit dem eigenen Innenleben zu beschäftigen. Zuerst war der Raum, Astronomie, Physik wichtig, und erst später kam die Konzentration auf den Menschen selbst. Der erste Psychologe war Dr. Med Wilhelm Wundt, 1832 bis 1920. Er führte experimentelle Untersuchungen am Bewusstsein durch. Nicht wahr? Schon früher haben sich die Menschen natürlich mit ihrem Innenleben beschäftigt. Lesen Sie zum Beispiel das schöne Buch von Augustinus um 400, Bekenntnisse. Das ist wunderbar, wie ein tiefgläubiger Mensch beschreibt, was in seinem Innersten vorgeht. Und auch diese Kämpfe des Glaubens, die sich im Innern abspielen der Seele, die hat er da sehr eindrücklich beschrieben. Aber er hat das nicht auf wissenschaftliche, methodisch-wissenschaftliche Art getan. Darum kann man da noch nicht von Psychologie sprechen. Aber eben eine methodisch-wissenschaftliche Untersuchung an der Seele begann Wilhelm Wundt. Er führte Untersuchungen durch in Bezug auf ganz einfache mentale, denkerische Prozesse oder Wahrnehmungsprozesse wie Sehen, Hören. Er beschäftigte sich mit Reaktionszeiten. Er entwickelte eine Assoziationstheorie. Nicht wahr? Wie geht die Assoziation im Gehirn von bestimmten Dingen vor? Ein Beispiel für Assoziation. Wissen Sie, wie man Goethe mit Kupfer verwechseln kann? Ganz einfach. Man verwechselt den Namen Goethe mit Lessing. Und Lessing mit Messing und Messing mit Kupfer. Ja, das erklärt so ein bisschen, was eben Assoziation ist. So funktioniert unser Denken manchmal. Wichtig war für Wundt auch Introspektion, also Selbstbeobachtung, in sich selbst hineinschauen, das innere Geschehen untersuchen. Natürlich, obwohl er das wissenschaftlich tun wollte, blieb das immer sehr, sehr subjektiv. Und diese Introspektion funktioniert natürlich nur bei gesunden Erwachsenen. Nicht bei Kindern, oder sehr schlecht, oder geistig Behinderten, da ist es auch schwierig bis unmöglich, je nach Grad der Behinderung. Und bei Tieren ist es auch sehr, sehr schwierig. Also, Die Möglichkeiten sind da sehr eingeschränkt. Wilhelm Wundt veröffentlichte ein Buch 1873-74 mit dem Titel Grundzüge der physiologischen Psychologie. Das war das erste Psychologiebuch der Weltgeschichte. 1879 hat sich in Leipzig der erste Psychologiestudent der Welt eingeschrieben. Sie sehen, wie jung diese Wissenschaft ist. Man kann sogar sagen, die meisten Psychologen, die je in der Weltgeschichte gelebt haben, die leben noch heute. Ja, also ganz anders als wie bei einem Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, ja? Nein, so ganz selbstverständlich, die meisten leben noch heute. In Amerika kam die Psychologie etwas verschoben, ein bisschen später auf, durch den Philosophen W. James, 1842 bis 1910. Er war der erste Professor für Psychologie in Amerika. Aber bereits um 1900 war die Psychologie eine etablierte Wissenschaft in der westlichen Welt. Es gab allerdings um diese Zeit viele verschiedene Schulen, die sich heftig gegenseitig bekämpften. Das ist auch verständlich, denn die Methoden waren doch sehr, sehr subjektiv. Dieses erste Psychologiebuch, Grundzüge der physiologischen Psychologie, war nichts anderes als eine Verherrlichung der Evolutionslehre von Darwin. Wundt sagt, die Seele sei nur aus tierischen Ursprüngen heraus zu verstehen. Nun schauen Sie sich mal diese Fakten an. 1859 schrieb Charles Darwin, den Sie hier unten auf dem Bild sehen, das Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Damit legte er den Grundstein für die moderne Evolutionslehre der Abstammung des Lebens. Aber in diesem Buch hat er nur über die Entwicklung der Tiere und der Pflanzen gesprochen, nicht über den Menschen. Die Zeit war damals noch nicht reif. Aber 1871 folgte das Buch Die Abstammung des Menschen. Und da hat Darwin dann behauptet, der Mensch stamme auch aus dem Tierreich ab. Und die Zeit war damals reif und viele Akademiker haben das mit Jubel aufgenommen, diese Gedanken. Aber nun sehen Sie, 1871 kommt das Buch raus, Die Abstammung des Menschen. Und bereits 1873-74 wendet Wundt dieses Denken auf die Psychologie an. So wurde also das Evolutionsdenken, könnte man sagen, gerade kurz nach der Geburtsstunde der Evolution, der modernen Evolution, bereits unzertrennlich in die Psychologie eingebaut. Also, Wundt glaubte als Psychologe, der Mensch sei ein hochstehendes Tier. Die Seele des Menschen habe sich aus dem Tierreich heraus entwickelt und darum sollten wir unsere seelischen Abläufe in unserem Innern aus dem Tierreich heraus verstehen. Nun, wir wollen das im Licht der Bibel anschauen. König David schreibt um 1000 vor Christus in Psalm 14, Vers 2. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Die Evolutionslehre, wie sie Charles Darwin aufstellte, geht davon aus, wir brauchen keinen Gott, um die Entstehung der Tiere, der Pflanzen und des Menschen zu erklären. Gott ist out. Nun, die Bibel sagt, das ist nicht ein moderner Gedanke. Schon 3000 Jahre früher gab es solche Menschen, die das glaubten. Aber David schreibt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Interessant ist ja das Denken in der Evolutionslehre. Obwohl es ja eine so gewaltige Ordnung gibt in der Natur und in den lebendigen Organismen, ist man doch der Überzeugung, dass hier kein Planer dahinter steht. Aber schauen Sie mal diese beiden Professoren an. Also hier ist ein Astrophysiker und er sagt, irgendwann werden wir ein kleines kodiertes Signal empfangen aus dem Weltall. Dann werden wir mit Sicherheit wissen, dass es dort draußen Intelligenz gibt. weil kodierte Information nicht durch Zufall entstehen kann. Und so werden große Antennen aufgestellt, um Signale aus dem All zu empfangen. Und wenn dann mal ein Signal kommt, das man ganz deutlich als Code erkennen kann, nicht so einfach ein stetes Pulsieren, sondern ein deutlicher Code, der da übermittelt wird, dann haben wir den Beweis, sagt dieser Astrophysiker, dass es Intelligenz gibt draußen im Weltall. Nun, hier auf der rechten Seite, das ist ein Biologe. Und er sagt, die in jeder Zelle enthaltene, exakt kodierte Information würde viele Bücher füllen. Ja, in der DNS. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass das Leben von keiner Intelligenz erschaffen wurde. Eigenartig. In der heutigen Zeit, hier wird so argumentiert und da so. Nun lese ich aus Römer 1, Vers 18, wo der Apostel Paulus schreibt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Er spricht hier über die Heidenvölker im Allgemeinen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Der Apostel Paulus sagt, schaut die Heidenvölker an. Eigentlich aus der Natur wüssten sie, dass der Schöpfer Gott existiert. Denn die Ordnung in der Natur kündigt uns an, dass es einen Schöpfer gibt, der intelligent plant. Aber, sagt Paulus, die Heidenvölker wollten mit diesem Gott nichts zu tun haben. Sie wollten lieber sichtbare Dinge in der Natur verehren. Und so entstand der Götzendienst, die Naturverehrung. Aber schauen Sie, was ist geschehen in unserer abendländischen Kultur? Früher hat man geglaubt, dass der Schöpfer, der Gott der Bibel, alle Dinge erschaffen hat. Dann kam die Evolutionslehre und nun sagen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, wir brauchen keinen Gott, um das zu erklären. Aber dieselben Menschen, zum Beispiel ein Biologielehrer im Unterricht, können sich dann so ausdrücken. Seht ihr mal diesen wunderbaren Schmetterling, wie der eingerichtet ist und wie der sich aus einer Raupe verwandeln konnte in ein so wunderbares fliegendes Wesen. Es ist doch gewaltig, wie die Natur das gemacht hat. Bitte, haben Sie gut gehört? Wer hat das gemacht? Die Natur. Ja, was ist die Natur? Wer ist die Natur? Die Natur kann doch nichts. Ja, aber hier werden die Kräfte und Fähigkeiten, die nur der Schöpfer hat nach der Bibel, die werden der Natur, der Schöpfung zugesprochen. Und das nennt die Bibel eigentlich Götzendienst. Nun, wir gehen weiter in der Geschichte der Psychologie. Nachdem wir diese Anfänge mit Wundt gesehen haben, kommen wir zur tiefen Psychologie. Am Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie sehen hier Dr. Med. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Er entwickelte im bewussten Gegensatz zu Wilhelm Wundt eine Psychologie des Unbewussten. Nicht wahr? Wundt hat sich mit dem Bewusstsein des Menschen beschäftigt. Aber Freud sagt, das Wichtigste ist nicht das Bewusstsein, sondern das Unbewusste. Freud war jüdischer Abstammung, aber ohne Glauben an Gott. Er bezeichnete sich selbst, Zitat, als ein ganz und gar gottloser Jude, ein hoffnungsloser Heide. Das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn ein Jude sich selber so bezeichnet. Bereits in seinem Jugendalter fühlte Freud eine starke Anziehung von der Evolutionslehre her. Und darum werden wir sehen, spielt auch diese Lehre bei ihm eine ganz wichtige Rolle. Aber Freud, können wir sagen, beeinflusste die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Darum werde ich ein bisschen mehr Zeit auf Freud verwenden als auf andere Psychologen. 1885 war Sigmund Freud bei Charcot in Frankreich, in Paris, und wurde von ihm, auch Charcot war ein Mediziner, eingeführt in die Hypnose. Freud, selber Mediziner, dachte, das ist eine ganz tolle Sache. Ich werde die Hypnose benutzen, auch gerade in der Anwendung für Patienten, die seelische Probleme haben. Mit der Hypnose kann man, dachte er, frühkindliche Verletzungen, Traumata gut aufarbeiten. Aber später hat dann Freud die Hypnose ersetzt durch die Methode der freien Assoziation auf dem Divan. Das ist die Psychoanalyse. Nicht wahr? Das geht so. Auf dem Divan, auf dem Sofa, sitzt ganz gemütlich, entspannt der Patient. Ihm gegenüber der Psychologe. Und nun soll der Patient einfach ganz frei sagen, was aus ihm herauskommt. Gedanken, Empfindungen, Bilder, Eindrücke, alles, einfach so, wie es kommt. Und möglichst nicht ordnen. Einfach raus. Und der Psychologe dann mit Distanz soll diese Elemente nehmen und dadurch eben eine Analyse der Psyche durchführen. Wichtig ist für Freud, nebst der Psychoanalyse, dann der Begriff der Verdrängung. Er sagte, wir Menschen wollen Dinge seelisch verdrängen, uns nicht konfrontieren damit, und das bringt uns Probleme. Ich komme darauf zurück. Ein ganz wichtiger Ausdruck ist zum Beispiel auch der Ödipus-Komplex, der Vaterhass. Freud war der Überzeugung, im Grunde genommen hasst jeder kleine Junge seinen Vater. Im tiefsten ist jeder kleine Junge eifersüchtig auf den Vater, weil er die Mutter möchte. Und darum hasst er den Vater. Und das hat er umschrieben mit diesem Ödipus-Komplex. Eine Anspielung auf die mythologische Geschichte von Ödipus, der, ohne es zu wollen, seinen Vater ermordet hatte und seine Mutter, ohne es zu wissen, dann geheiratet hatte. Wichtig ist für Freud auch der Begriff der Triebe. Damit meint er die irrationalen, also unreflektierten Kräfte des Unbewussten. Zum Beispiel perverse Wünsche. All das gehört in den Bereich der Triebe. Man muss bei Freud von einem Sexismus sprechen. Denn alles ist irgendwie verbunden mit Sexualität bei ihm. Und darum sagte Freud, der Libido, das lateinische Wort für Lust, das sei schlechthin der Lebenstrieb des Menschen. Alles kommt von daher. Aber der Mensch verdrängt eben diese Dinge und dann wird er zum Beispiel kreativ. Ja, wenn man die Sexualität verdrängt, wird man zum Beispiel ein guter Maler. Ja, das ist aber alles nur Verdrängung des Triebes, ja, von Libido. Weitere Begriffe, die für ihn zentral sind, das Ich. Das ist uns klar, was das Ich ist, ja, so ungefähr. Aber das Ich im Gegensatz zum Es. Mit dem Es bezeichnete er die Triebe im Menschen. Eben diese irrationalen Kräfte und Wünsche des Menschen. Das, was die Bibel in Galater 5, 18 bis 21 eigentlich das Fleisch nennt. Das Fleisch, das sind die bösen Triebe des Menschen. Weiter spricht Freud in seinen Werken von dem Über-Ich. Und damit meint er das Gewissen, das eben durch die Umwelt und durch die Gesellschaft geformt wird. Das Ich, das Es, das Über-Ich, ja? Allgemein können wir sagen, es gibt bei Freud eine ganz starke Abwertung des Rationalen, des bewussten Denkens. Das hat etwas Gutes an sich, auf jeden Fall. Denn seit der Aufklärungszeit, eben das wäre die Zeit von Lessing, ja, und so weiter, da hat man sich hier in Europa gesagt, dass die wichtigste Instanz ist die Ratio, die Vernunft des Menschen. Mit der Vernunft können wir alles erklären. Mit der Vernunft können wir sagen, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Wenn wir wirklich nach der Vernunft gehen, können wir sogar einen Weltfrieden hinkriegen. Und so entwickelte sich in unserer Gesellschaft eine sehr starke Einbildung auf das Denken und das Wissen. Ja? Und Freud sagt von seiner Beobachtung her, aber der Mensch ist ja gar nicht so stark nur von seinem Wissen und seinem Denken geleitet. Diese Triebe im Menschen, die spielen eine viel größere Rolle als das bewusste Denken. Ein Beispiel. Man hat sich die Frage gestellt, wie ist das beim Rauchen? Rauchen Ärzte, Mediziner, weniger als Nicht-Mediziner? Ja, die wissen sie am besten, oder? Wie schlimm Rauchen ist. Ja gut, das Ergebnis zeigt, es rauchen genau gleich viel prozentual Ärzte wie Nicht-Ärzte. Also das ganze Universitätsstudium hat nichts geholfen im Blick auf die Lebensweise. Gut, meine Frau hat dann gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ja gut, aber die fangen natürlich oft vor dem Medizinstudium an mit dem Rauchen. Habe ich gesagt, ja, das stimmt natürlich. Aber es sind ja doch oft ziemlich intelligente Typen, ja, die dann später Medizin studieren. Und trotzdem hat diese Intelligenz ihnen nicht geholfen, dass sie auf das Rauchen verzichten. Als, sagen wir, 15-Jähriger, 16-Jähriger, 17-Jähriger und so weiter, ja. Aber einfach, das ist mal deutlich, die Vernunft ist gar nicht so entscheidend dafür, wie wir leben. Und das hat Freud durch seine Beobachtung richtig festgestellt. Aber diese Abwertung des Rationalen geht bei ihm eben so weit, dass er auch die konkrete Schuld des Menschen leugnet. Und seine Verantwortlichkeit. Alles wird abgeschoben auf die Umwelt. Auf die Umgebung, die Eltern, die Gesellschaft. So ganz nach dem Motto, der Hansli ist schon recht, nur die Umwelt, die ist schlecht. Das hat sich ja in unserer Rechtsprechung im Westen sehr stark ausgeprägt. Denn ein Krimineller begeht irgendeine schlimme Tat und dann wird der Psychologe herbeigezogen und der muss erklären, wie weit dieser Mensch wirklich verantwortlich war dafür. Und natürlich kann er sagen, natürlich, wenn ich einen solchen Vater gehabt hätte wie der, wäre ich wahrscheinlich auch auf diese Bahn gekommen. Oder eine so furchtbare Mutter, ja? Und so wird die Verantwortlichkeit eben abgeschoben auf die Umwelt. Natürlich hat die Umwelt auch ihre Bedeutung, aber das sollte niemals unsere eigene Verantwortung irgendwie schmälern oder eben auf die Seite stellen. Religion, Glaube waren nach Freud eine Krankheit. Er betrachtete Religion und Glaube als eine Neurose, die entsteht durch Verdrängung. Und Sie wissen, was verdrängt wird, ja? Verdrängung der Sexualität macht den Menschen religiös, ja? Glaube ist für ihn etwas, das mit Angst und Zwanghaftigkeit zu tun hat. Natürlich gibt es, können wir konkret beobachten, es gibt religiöse Leute, die sind zwanghaft und haben Ängste, natürlich. Aber er sagte das ganz allgemein. Religion ist eine Krankheit. Eine Neurose. In einem Brief an C.G. Jung, von ihm werden wir es gleich ausführlicher haben, schrieb Freud, Zitat, mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Ist ja schon toll, nicht? Er hat die Religion abgelehnt und damit auch alle Dogmen in der Religion, ja? Aber er baut selber ein Dogma auf. Und das ist das Dogma der Sexualität. Wenn der Mensch seine Sexualität verdrängt, dann wird er krank. Die Triebe sollten nicht verdrängt werden. ein Dogma, ein unantastbares Bollwerk. Und Sie ahnen, wie sich das ausgewirkt hat in unserer Gesellschaft. Ja, schauen wir uns mal an den Punkt Freud und seine Wirkung auf die Revolution der 60er Jahre. Was ist in der Nachkriegszeit geschehen, in den 60er Jahren? Wie ist es zu dieser 68er Revolte gekommen? Nun, es gibt verschiedene Kräfte, die da gewirkt haben. Aber ganz deutlich ist Folgendes. In den 60er Jahren wurde lautstark ein Bruch gefordert mit allen herkömmlichen Werten. Das war die Zeit der sexuellen Revolution. Ja, woher kommt das Denken? Wenn man die Sexualität nicht frei auslebt, wird man krank. Das verdankt man Freud. Und die Auswirkung war die, dass man ab den 60er Jahren öffentlich begann, Propaganda dafür zu machen, dass Homosexualität frei ausgelebt werden sollte, dass man andere Formen des Zusammenlebens als die Ehe entdecken sollte und kreieren sollte. Auflösung von Ehe und Familie wurde gefordert. Und dann damit auch verbunden die Abtreibung als ein Recht der Frau. Der Bauch gehört mir. Das sind alles Gedanken aus dieser 60er, 68er Bewegung. Aber Freud hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt, ganz wichtige Impulse dazu gegeben. Dieser Bruch, diese Wegwendung vom Christentum und von der Bibel in den 60er Jahren wurde in der Bibel bereits vorhergesehen. Der Apostel Paulus spricht über die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und da sagt er, da muss zuerst, bevor er kommt, muss der große Abfall stattfinden. Der Abfall vom christlichen Glauben. Nun, das lesen Sie in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 in Ihrer Bibel nach. Und nun, so etwas hat es noch nie gegeben. 2000 Jahre Christentum, aber ab den 60er Jahren haben sich Millionen von Menschen von der Bibel und ihren auch sexualethischen Werten, aber von allen Werten abgewandt. Die Bibel ist heute nicht mehr relevant in unserer Gesellschaft. Nun, ich habe gesagt, die Bibel bezeichnet das als die Zeit, in der Jesus Christus wiederkommt. Das ist die Zeit, die Endzeit. Aber die Endzeit ist nach der Bibel nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern es ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus seiner weltweiten Zerstreuung wieder zurückkehrt ins Land der Väter. Nicht wahr? Die Juden wurden zerstreut ab 70 nach Christus in alle 5 Kontinente. Aber ab 1882 bis heute sind Millionen von Juden aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt ins Land der Väter. Das hat die Bibel für diese Zeit vorausgesagt. Und genau in dieser Zeit sollte dieser große Abfall kommen. Denn dieser Tag, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der Abfall und dann schließlich kommt der Antichrist, der diesen Abfall auf den Höhepunkt bringt. In 2. Petrus 2 hat der große Apostel Petrus über die moralische Entwicklung in der Christenheit gesprochen. Prophetisch. Aus einer Todeszelle in Rom. Um 67 nach Christus. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke. Im Alten Testament gab es falsche Propheten unter dem Volk Israel. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Er sagt den Christen, das wird sich bei euch wiederholen. Da kommen falsche Lehrer. Vers 2. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, welch in das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze, nichtige Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Nun, es ist eine traurige Tatsache, dass die Psychologie, die moderne Psychologie und auch das Denken von Freud sehr schnell auch in der Theologie Eingang gefunden hat. Und zwar zuerst in der protestantischen, reformierten Theologie, die heute an den Universitäten überhaupt nicht mehr reformiert und evangelisch ist. Aber sie heißt immer noch so. Und so hat man auch dieses Denken eingeführt, diese Werte, wie die sie in der Bibel beschrieben sind, zum Beispiel Sexualwerte, die gelten heute natürlich nicht mehr. Das war für die Zeit damals und für das Denken damals, aber heute nicht mehr. Heute geht auch Homosexualität für einen Pfarrer, kein Problem. Und da sind also ganz gewaltige Dinge geschehen, dass heute sogar Pfarrer von der Kanzel eben Freiheit im Bereich der Sexualmoral predigen. Und das hat sich natürlich auch wieder auf unsere Gesellschaft drastisch ausgewirkt. In der katholischen Theologie ist das nicht so, dass man das als offen verkündigt, aber sie wissen, wie viel Unrecht im Versteckten geschieht auf diesem Gebiet. Nun, die Eckpfeiler der Lehre von Sigmund Freud sind diese vier. Der Einfluss der Begierden auf das menschliche Verhalten. Zweitens, die Vorherrschaft des sexuellen Triebs im geistigen Leben. Drittens, die enorme Bedeutung der frühkindlichen Erfahrung für die Ausformung des Erwachsenen. Also die Probleme, die ein Mensch hat als Erwachsener, werden dauernd zurückgeführt. Oh, was hast du als Kind erlebt? Wo bist du da verletzt worden? Und er weiß es nicht. Ja, dann holt man das mit der Psychoanalyse heraus. Oder eben mit der Hypnose. Und plötzlich kommen die ganz verschwommenen Erinnerungen. Ach so, mein Vater hat doch vielleicht mal. Ja? Und so wird alles auf das Frühkindliche zurückgeführt. Aber das hat natürlich seine Gefahren. Natürlich können dramatische Erlebnisse in der Kindheit verheerende Wirkungen haben. Aber wenn der Mensch dauernd nur sich mit möglichen Verletzungen in der Kindheit beschäftigt, dann wird er so schubladisiert und kann auch viel weniger gut jetzt einfach mal das Alte, das was dahinten ist, lassen und nach vorne schauen und weitergehen und sich nicht dauernd eben bestimmen lassen von dem, was er zum Beispiel in einer vielleicht etwas ungünstigen Erziehung erlebt hat. Ja? Viertens, Verdrängung von sexuellen Trieben führen angeblich zu Neurosen, also zu einer seelischen Krankheit. Nun ist noch Folgendes zu sagen. Die Sexualität war ein persönliches Problem von Freud. Nicht so, dass man ihm nachweisen könnte, er hätte unmoralisch gelebt. Das kann man nicht. Aber, ich meine, er hat unmoralisch gelehrt. Und er hatte dieses Problem. Sein Vater war ein strenger, alter Mann. Viel älter als die Mutter. Die war 20 Jahre jünger, schön, blitzgescheit. Und er war das Lieblingskind von 7 Kindern. Merken wir, wo das Problem liegt mit dem Ödipus-Komplex. Ja? Und die schöne Mutter und so. Offensichtlich hat er keine gesunde Entwicklung erlebt als Kind. Kann man da davon ableiten. Aber nebst diesen Tatsachen spielt eben ganz wichtig die Evolutionslehre aus dem 19. Jahrhundert in seinem Denken eine fundamentale Rolle. Dann der Materialismus mit Karl Marx und so weiter. Und der Mystizismus. Also auch das Okkulte hatte für ihn eine besondere Anziehungskraft, siehe die Hypnose. Aber die ganz besondere Schwäche seiner Lehre ist der unglaubliche Reduktionalismus. Alles, was der Mensch erlebt und empfindet, wird zurückgeführt auf die Sexualität. Aber der Mensch ist doch mehr als das. Der Mensch ist doch viel, viel reicher und umfassender und komplexer als nur die Sexualität. Das ist eine völlige Reduktion auf einen Aspekt des Menschseins. Und was man auch sagen muss, seine ganze Lehre ist eigentlich keine Wissenschaft, sondern eine atheistische Religion mit Dogmen. Aber warum hat sie denn einen solchen Erfolg gehabt, die Freudsche Psychologie? Der Erfolg ist besonders erklärbar durch die lebensanschauliche Anziehungskraft, die genau dem Zeitgeist des 20. Jahrhunderts entsprach und ihn auch formte. Heute gibt es mindestens 36 verschiedene Sekten, die sich von Freud ableiten und eben miteinander natürlich nicht zufrieden sind, gelinde gesagt. Und diese Sektenbildung ist ja auch interessant als Analogie zu Religion. Jay Adams, ein christlicher Seelsorger, hat Folgendes geschrieben, Zitat: Wenn Freuds Auffassung richtig wäre, nämlich, dass immer dann eine Schwierigkeit entsteht, wenn das Es, das ist der Trieb, durch ein allzu strenges Gewissen oder Über-Ich verdrängt wird, dann müsste unsere Zeit in Wirklichkeit eine Zeit weit verbreiteter geistiger Gesundheit sein. Denn unsere Zeit ist nicht durch Verdrängung, sondern durch Nachgiebigkeit gekennzeichnet. Wenn der Freudianismus wahr ist, müssen die am meisten unmoralischen oder noch eher die am meisten amoralischen Menschen die gesündesten sein, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Es ist ja so, dass unzählige Menschen in unserer Gesellschaft sind psychisch kaputt gegangen, gerade durch das Leben in der Unmoral. Gerade durch das Durchbrechen der Schranken der Moral. Und diese Patchwork-Familien, die so zu einem verbreiteten Bild unserer Gesellschaft geworden sind, die haben nicht die Gesundheit gefördert. Und haben also genau das Gegenteil gebracht, als was Freud forderte. Ja, jetzt haben wir viel gearbeitet, jetzt sollen wir ein ganz kurzes Intermezzo haben.